Alex holte sie vom Flughafen ab, mit zwei Limousinen, weil er in einer davon mit Simon allein sprechen wollte. Ansonsten hielt sich der Pomp in Grenzen. Eine Motorradstaffel fuhr ihrem Konvoi voraus, was die an derlei Spektakel gewöhnten Berliner nur zu dem einen oder anderen gelangweilten Blick bewog. Simon bemühte sich, die Diagramme, Fotografien und Expertisen zu verstehen, die ihm Alex reichte, und zu begreifen, was es mit diesen Twin-Chips angeblich auf sich hatte. Sirona hatte das herausgefunden, niemand wusste wie, aber
»Inzwischen wissen wir definitiv, dass es so nicht gelaufen sein kann«,
erklärte Alex, der in seinem sprudelnden Wortschwall kaum zu bremsen war.
»Als wir der Sache nachgegangen sind und uns dieses Werk in der Slowakei genauer angeschaut haben, hat sich herausgestellt, dass von diesen Chips überhaupt nur 200 Stück hergestellt wurden. Und raten Sie mal, von denen liegen noch 140 im Schrank, weil diese Technologie nämlich überhaupt nicht funktioniert.«
Simon sah zwischen Alex triumphierendem Gesicht und dem Foto, das einen aufgesägten Computerchip zeigte, hin und her. »Nicht.«
»Es funktioniert, wenn die Dinger an der frischen Luft sind«, grinste Alex. »Aber das sind sie ja nie, sondern sie stecken in Kästen aus Metall. Und dort sind sie abgeschirmt. Das Funksignal erreicht sie gar nicht.«
»Ach so«, machte Simon. Er wusste nicht recht, ob ihn das erleichterte oder enttäuschte. Die Sache mit diesen Spezialchips hatte wie eine einleuchtende Erklärung für alles geklungen.
»Glauben Sie mir jetzt, dass Sie wirklich gewählt sind?«,
fragte Alex. Simon hob die Schultern. »Es muss wohl so sein.« Er reichte ihm die Unterlagen zurück. In den Tagen, die folgten, dachte Leo gründlich über alles nach. Und seltsam, gerade als er zu einem Entschluss gekommen war, fragte ihn Simon, ob er ihm einen Gefallen tun würde. Einen großen Gefallen, einen königlichen Gefallen. »Das hätte man wissen können«, dachte Simon, »dass Alex niemand war, der irgendetwas einfach nur so fragte. Irgendwann vor Wochen bei einem der vielen festlichen Abendessen auf Schloss Reiserstein hatte Alex wissen wollen, wo früher all die deutschen Herrscher gekrönt worden seien. In der Annahme, Smalltalk zu machen, hatte Simon erzählt, dass seit den Zeiten Karls des Großen der traditionelle Krönungsort für römisch-deutsche Könige stets Aachen gewesen war. Und nun hatte Alex die Krönungsfeier für ihn tatsächlich im Aachener Dom angesetzt. Das Wetter spielte mit wie bestellt. Obwohl es in den letzten Tagen viel geregnet hatte und die Wettervorhersage pessimistisch gewesen war, hatte der Regen gerade rechtzeitig aufgehört. Der Himmel war an diesem Morgen klar, die Sonne schien und die feierliche Prozession zum Dom zog unter wahrhaftem Kaiserwetter durch die Aachener Innenstadt. Simon trug prachtvolles Ornat, saß in einer von 12 Pferden gezogenen Kutsche und 6 kräftige Männer hielten einen Baldachin über ihn. Immer wieder ertönten schmetternde Fanfarenklänge, denn berittene Trompeter und Hornisten bildeten ein wesentliches Element des Prozessionszuges. Entlang der Straßen, hinter Absperrungen, die von der Polizei bewacht wurden, standen dicht gedrängt die Schaulustigen, die Zuschauer, das Volk gewissermaßen. Manche guckten nur, nicht wenige auch finster, aber viele jubelten, schwenkten Fahnen. Es war angekündigt worden, dass Spruchbänder gleich welchen Inhalts verboten waren, ein Verbot, das die Polizei strikt durchsetzte, oder winkten. Und Simon sagte sich, dass er, wenn sie schon alle gekommen waren, seinen Teil dazu beitragen konnte, dass sie nicht unzufrieden wieder nach Hause gehen mussten, und winkte zurück, lächelte den Kindern zu, die offenbar ihren Spaß hatten. Vor dem Dom war es, wie Simon mitbekommen hatte, zu lautstarken Protestkundgebungen gekommen, aber als die Prozession vor dem Portal anlangte, war davon nichts mehr zu hören oder zu sehen. Den Ablauf in der Kirche hatten sie mehrmals geprobt. Dennoch war es etwas anderes, in vollem Ornat auf den Altar zuzuschreiten, während der Chor sang, eine getragene, ergreifende Weise. Simon wurde das Gefühl nicht los, alles nur zu träumen. Und die vielen Menschen in den Kirchenbänken. Von den europäischen Königshäusern war tatsächlich niemand gekommen. Auch an ausländischen Staatschefs herrschte auffallender Mangel. Manche hatten sich unter fadenscheinigen Gründen entschuldigt und stattdessen ihre Außenminister geschickt. Von anderen wusste man, dass sie der Veranstaltung aus Protest fernblieben. Aber was spielte das für eine Rolle? Die Reihen standen dicht gedrängt, tausende von Augen waren auf ihn gerichtet und es herrschte eine Atmosphäre der Feierlichkeit, wie sie Simon in den Proben nicht ansatzweise erahnt hatte. Der Erzbischof von Köln erwartete ihn am Altar unter dem gewaltigen Kernbau des Doms, dem Oktogon. Karl der Große hatte diesen Teil der Kirche errichten lassen im 8. Jahrhundert bereits nach byzantinischen Vorbildern. 200 Jahre lang war die sogenannte Pfalzkapelle zwar oft nachgeahmt worden, in Höhe und Gewölbeweite nördlich der Alpen aber unübertroffen geblieben. Und nicht nur Karl der Große war hier beigesetzt, auch andere deutsche Könige, Otto der Dritte beispielsweise. Simon erreichte den Punkt, der bei den Proben mit einem Kreuz aus Klebstreifen markiert gewesen war. Heute war da kein Zeichen mehr, aber es war auch nicht mehr nötig. Jemand brachte einen reich verzierten Stuhl, auf den er sich setzte, gefolgt von dem wie fernes Donnergrollen klingenden Geräusch, mit dem auch alle anderen Platz nahmen. Auf großen roten Samtkissen wurden die Reichskleinodien gebracht, allen voran die Krone, dann der Reichsapfel, das Zepter. Es handelte sich nur um Repliken des originalen Kronschatzes, der in Wien lagerte, in der Schatzkammer der Wiener Hofburg. Österreich hatte sich geweigert, die historischen Gegenstände für die Krönungsfeier herauszugeben.